Fünfter Abschnitt: Spaltung des Profits in Zins und Unternehmergewinn, das zinstragende Kapital. 21. Kapitel: Das zinstragende Kapital. Geld, hier genommen als selbstständiger Ausdruck einer Wertsumme, kann auf Grundlage der kapitalistischen Produktion in Kapital verwandelt werden und wird durch diese Verwandlung aus einem gegebenen Wert zu einem sich selbst verwertenden, sich vermehrenden Wert. Es produziert Profit, das heißt, es befähigt den Kapitalisten, ein bestimmtes Quantum unbezahlter Arbeit, mehr Produkt und mehr Wert aus den Arbeitern herauszuziehen und sich anzueignen. Damit erhält es außer dem Gebrauchswert, den es als Geld besitzt, einen zusätzlichen Gebrauchswert, nämlich den, als Kapital zu fungieren. Sein Gebrauchswert besteht hier eben in dem Profit, den es in Kapital verwandelt, produziert. In dieser Eigenschaft als mögliches Kapital, als Mittel zur Produktion des Profits, wird es Ware, aber eine ganz besondere Ware. Oder, was auf dasselbe herauskommt, Kapital als Kapital wird zur Ware. A. Der gedoppelte Kreislauf des zinstragenden Kapitals. Gesetzt die jährliche Durchschnittsprofitrate sei 20%. Ein Mann also, der 100.000 Euro zur Verfügung hat, hält in seiner Hand die Macht, aus 100.000 Euro 120.000 zu machen oder einen Profit von 20.000 Euro zu produzieren. Er hält in seiner Hand ein mögliches Kapital von 100.000 Euro. Überlässt dieser Mann für ein Jahr die 100.000 Euro einem anderen, der sie wirklich als Kapital anwendet, so gibt er ihm die Macht, 20.000 Euro Profit zu produzieren, einen Mehrwert, der ihm nichts kostet, wofür er kein Äquivalent zahlt. Wenn dieser Mann dem Eigner der 100.000 Euro am Jahresschluss vielleicht 5.000 Euro zahlt, das heißt einen Teil des produzierten Profits, so zahlt er damit den Gebrauchswert der 100.000 Euro, den Gebrauchswert ihrer Kapitalfunktion, der Funktion 20.000 Euro Profit zu produzieren. Der Teil des Profits, den er ihm zahlt, heißt Zins. Was also nichts ist als ein besonderer Name, eine besondere Rubrik für einen Teil des Profits, den das fungierende Kapital, statt in die eigene Tasche zu stecken, an den Eigner des Kapitals wegzuzahlen hat. Wenn A, der Eigner der 100.000 Euro, sie entweder zu seiner Privatkonsumtion verausgabte oder sie als Schatz bei sich behielte, könnten sie von B, dem fungierenden Kapitalisten, nicht als Kapital verausgabt werden. Er verausgabt nicht sein Kapital, sondern das von A. Aber er kann das Kapital von A nicht verausgaben ohne den Willen von A. In der Tat ist es also A, der ursprünglich die 100.000 Euro als Kapital verausgabt. Obgleich sich auf diese Verausgabung der 100.000 Euro als Kapital seine ganze Funktion als Kapitalist beschränkt. Soweit diese 100.000 Euro in Betracht kommen, fungiert B nur als Kapitalist, weil A ihm die 100.000 Euro überlässt und sie daher als Kapital verausgabt. Betrachten wir zunächst die eigentümliche Zirkulation des zinstragenden Kapitals. Es ist dann in zweiter Instanz zu untersuchen die eigene Art, wie es als Ware verkauft wird, nämlich verliehen, statt ein für allemal abgetreten. Der Ausgangspunkt ist das Geld, das A dem B vorschießt. Es kann dies mit oder ohne Unterpfand geschehen, die erstere Form ist die altertümlichere. In der Hand von B wird das Geld wirklich in Kapital verwandelt, macht die Bewegung G wird W wird G' durch und kehrt dann als G' zu A zurück, als G plus Delta G, wo Delta G den Zins vorstellt. Der Vereinfachung halber sehen wir einstweilen von dem Fall ab, wo das Kapital auf längere Zeit in der Hand von B bleibt und die Zinsen terminweise gezahlt werden. Die Bewegung ist also: In der oberen Reihe stehen die handelnden Personen, in der unteren Reihe die Kapitalbewegung. Geld in der Hand von A wechselt in die Hand von B. B kauft von X Ware als Arbeitskraft und Produktionsmittel. Aus dem Verkauf der Ware kehrt G' in die Hand von B zurück und wechselt dann als G' in die Hand von A. Was hier verdoppelt erscheint, ist erstens die Verausgabung des Geldes als Kapital, zweitens sein Rückfluss als realisiertes Kapital als G' oder G plus Delta G. Die erste Verausgabung, die das Kapital aus der Hand des Verleihers in die des Anleihers überträgt, ist eine juristische Transaktion. Die Rückzahlung ist eine zweite juristische Transaktion, die Ergänzung der ersten. Die eine leitet den wirklichen Prozess ein, die andere ist ein nachträglicher Akt nach demselben. Ausgangspunkt und Rückkehrpunkt, Weggabe und Rückerstattung des verliehenen Kapitals erscheinen also als willkürliche, durch juristische Transaktionen vermittelte Bewegungen, die vor und nach der wirklichen Bewegung des Kapitals vorgehen und mit ihr selbst nichts zu tun haben. Damit sein Rückfluss vollständig sei, hat B es daher wieder an A zu übertragen. Außer der Kapitalsumme aber hat B einen Teil des Profits, den er mit dieser Kapitalsumme gemacht hat, unter dem Namen Zins an A abzugeben, da dieser ihm das Geld nur gegeben hat als Kapital, das heißt als Wert, der sich nicht nur erhält in der Bewegung, sondern seinem Eigner einen Mehrwert schafft. Es bleibt in der Hand von B nur, solange es fungierendes Kapital ist, und mit seinem Rückfluss nach der abgemachten Frist hört es auf, als Kapital zu fungieren. In jedem Akt des Kaufs und Verkaufs, soweit überhaupt Austauschprozesse stattfinden, wird allerdings das Objekt weggegeben. Das Eigentum des verkauften Gegenstandes tritt man immer ab, aber man gibt nicht den Wert weg. Beim Verkauf wird die Ware weggegeben, aber nicht ihr Wert, der in der Form von Geld oder von Schuldschein oder Zahlungstitel zurückgegeben wird. Beim Kauf wird das Geld weggegeben, aber nicht sein Wert, der in der Form der Ware ersetzt wird. Während des ganzen Reproduktionsprozesses hält der industrielle Kapitalist denselben Wert in seiner Hand, abgesehen vom Mehrwert, nur in verschiedenen Formen. Soweit Austausch von Gegenständen stattfindet, findet kein Wertwechsel statt. Derselbe Kapitalist hält immer denselben Wert in der Hand. Soweit aber Mehrwert von Kapitalisten produziert wird, findet kein Austausch statt. Sobald Austausch stattfindet, steckt der Mehrwert bereits in den Waren. Nun wird aber das Geld, soweit es als Kapital verliehen wird, eben als diese sich erhaltende und vermehrende Geldsumme ausgeliehen, die nach einer gewissen Periode mit Zusatz zurückkehrt und stets von neuem denselben Prozess durchmachen kann. Der verleihende Kapitalist gibt sein Kapital weg, überträgt es an den industriellen Kapitalisten, ohne ein Äquivalent zu erhalten. Dieser erste Stellenwechsel des Geldes drückt weder Kauf noch Verkauf aus, das Eigentum wird nicht abgetreten, weil kein Austausch vorgeht, kein Äquivalent, kein Gegenwert empfangen wird. Die charakteristische Bewegung des Kapitals überhaupt, die Rückkehr des Geldes zum Kapitalisten, die Rückkehr des Kapitals zu seinem Ausgangspunkt, erhält im zinstragenden Kapital eine ganz äußerliche, von der wirklichen Bewegung getrennte Gestalt. A gibt sein Geld weg, nicht als Geld, sondern als Kapital. Es geht hier keine Veränderung mit dem Kapital vor, es wechselt nur die Hände. Seine wirkliche Verwandlung in Kapital vollzieht sich erst in der Hand von B. Aber für A ist es Kapital geworden durch die bloße Weggabe an B. Der wirkliche Rückfluss des Kapitals aus dem Produktions- und Zirkulationsprozess findet nur statt für B. Aber für A findet der Rückfluss statt in derselben Form wie die Veräußerung, es geht von der Hand von B wieder in die von A zurück. Weggeben, Verleihen von Geld für eine gewisse Zeit und Rückempfang desselben mit Zins, Mehrwert, ist die ganze Form der Bewegung, die dem zinstragenden Kapital als solchem zukommt. Die wirkliche Bewegung des ausgeliehenen Geldes als Kapital ist eine Operation, die jenseits der Transaktionen zwischen Verleihern und Anleihern liegt. Die Rückkehr drückt sich daher hier auch nicht aus als Konsequenz und Resultat einer bestimmten Reihe ökonomischer Vorgänge, sondern als Folge einer speziellen juristischen Abmachung zwischen Käufer und Verkäufer. Die Zeit des Rückflusses vom industriellen und vom Handelskapital hängt ab vom Verlauf des Reproduktionsprozesses. Beim zinstragenden Kapital scheint seine Rückkehr als Kapital von der bloßen Übereinkunft zwischen Verleiher und Anleiher abzuhängen, sodass der Rückfluss des Kapitals mit Bezug auf diese Transaktion nicht mehr als durch den Produktionsprozess bestimmtes Resultat erscheint, sondern so, als ob die Form des Geldes dem ausgeliehenen Kapital nie verloren gegangen wäre, das heißt sich nie in Waren in Gestalt von Produktionsmitteln und Arbeitskraft verwandelt hätte. Allerdings sind tatsächlich diese Transaktionen durch die wirklichen Rückflüsse bestimmt, aber dies erscheint nicht in der Transaktion selbst. Wir sehen nur Weggabe und Rückzahlung. Alles, was dazwischen vorgeht, ist ausgelöscht. Aber weil das Geld als Kapital vorgeschossen die Eigenschaft hat, zu seinem Vorschießer, zu dem, der es als Kapital verausgabt hat, zurückzukehren, gerade deshalb kann der Geldbesitzer es als Kapital verleihen, als etwas, das die Eigenschaft besitzt, zu seinem Ausgangspunkt zurückzukehren, sich in der Bewegung, die es durchläuft, als Wert zu erhalten und zu vermehren. Er gibt es als Kapital weg, weil, nachdem es als Kapital verwandt wurde, es zurückfließt zu seinem Ausgangspunkt, also vom Anleiher nach einer gewissen Zeit zurückerstattet werden kann, eben weil es ihm selbst zurückfließt. Die Verleihung von Geld als Kapital, seine Weggabe unter der Bedingung der Rückerstattung nach gewisser Zeit, hat also zur Voraussetzung, dass das Geld wirklich als Kapital verwandt wird, wirklich zurückfließt zu seinem Ausgangspunkt. Die wirkliche Kreislaufbewegung des Geldes als Kapital ist also Voraussetzung der juristischen Transaktion. Beide geben dieselbe Geldsumme als Kapital aus, der Verleiher und der Borger, aber nur in der Hand des Letzteren fungiert sie als Kapital. Der Profit wird nicht verdoppelt durch das doppelte Dasein derselben Geldsumme als Kapital für zwei Personen. Er kann für beide als Kapital nur fungieren durch Teilung des Profits. Der dem Verleiher zufallende Teil heißt Zins. B. Zinstragendes Kapital als Ware. Bisher haben wir nur die Bewegung des verliehenen Kapitals zwischen seinem Eigner und dem industriellen Kapitalisten betrachtet. Jetzt ist der Zins zu untersuchen. Wir haben gesehen in Buch 2, Kapitel 1, der Kreislauf des Geldkapitals und rufen hier kurz ins Gedächtnis zurück, dass das Kapital im Zirkulationsprozess als Warenkapital und Geldkapital fungiert, aber in beiden Formen wird das Kapital nicht als Kapital zur Ware. Anders aber verhält es sich mit dem zinstragenden Kapital und gerade dies bildet seinen spezifischen Charakter. Der Geldbesitzer, der sein Geld als zinstragendes Kapital verwerten will, veräußert es an einen Dritten, wirft es in die Zirkulation, macht es zur Ware als Kapital. Nicht nur als Kapital für ihn selbst, sondern auch für andere. Es ist nicht bloß Kapital für den, der es veräußert, sondern es wird dem Dritten von vornherein als Kapital ausgehändigt, als Wert, der den Gebrauchswert besitzt, Mehrwert, Profit zu schaffen. Als ein Wert, der sich in der Bewegung forterhält und zu seinem ursprünglichen Ausgeber, hier dem Geldbesitzer, nachdem er fungiert hat, zurückkehrt. Also sich nur für eine Zeit lang von ihm entfernt, also weder weggezahlt noch verkauft, sondern nur ausgeliehen wird. Was wird beim gewöhnlichen Verkauf veräußert? Nicht der Wert der verkauften Ware, denn dieser ändert nur die Form. Er existiert als Preis ideell in der Ware, bevor er reell in der Form von Geld in die Hand des Verkäufers übergeht. Derselbe Wert und dieselbe Wertgröße wechseln hier nur die Form. Das eine Mal existieren sie in Warenform, das andere Mal in Geldform. Was wirklich vom Verkäufer veräußert wird und daher auch in die individuelle oder produktive Konsumtion des Käufers übergeht, ist der Gebrauchswert der Ware, die Ware als Gebrauchswert. Was ist nun der Gebrauchswert, den der Geldkapitalist für die Zeit des Ausleihens veräußert und an den produktiven Kapitalisten, den Borger, abtritt? Es ist der Gebrauchswert, den das Geld dadurch erhält, dass es in Kapital verwandelt werden kann und dass es daher einen bestimmten Mehrwert, den Durchschnittsprofit, in seiner Bewegung erzeugt, außerdem, dass es seine ursprüngliche Wertgröße ward. Bei den übrigen Waren wird in der letzten Hand der Gebrauchswert konsumiert und damit verschwindet die Substanz der Ware und mit ihr ihr Wert. Die Ware Kapital dagegen hat das Eigentümliche, dass durch die Konsumtion ihres Gebrauchswertes ihr Wert und ihr Gebrauchswert nicht nur erhalten, sondern vermehrt wird. Diesen Gebrauchswert des Geldes als Kapital, die Fähigkeit, den Durchschnittsprofit zu erzeugen, veräußert der Geldkapitalist an den industriellen Kapitalisten für die Zeit, während deren er diesem die Verfügung über das verliehene Kapital abtritt. Der Gebrauchswert des ausgeliehenen Geldes ist, als Kapital fungieren zu können und als solches unter durchschnittlichen Umständen den Durchschnittsprofit zu produzieren. C. Der Preis des zinstragenden Kapitals, Höhe des Zinses. Was zahlt nun der industrielle Kapitalist und was ist daher der Preis des ausgeliehenen Kapitals? Was der Käufer einer gewöhnlichen Ware kauft, ist ihr Gebrauchswert. Was er zahlt, ist ihr Wert. Was der Borger des Geldes kauft, ist ebenfalls dessen Gebrauchswert als Kapital. Aber was zahlt er? Sicher nicht, wie bei den anderen Waren, ihren Preis oder Wert. Zwischen Verleiher und Borger geht nicht wie zwischen Käufer und Verkäufer ein Formwechsel des Werts vor, so dass dieser Wert das eine Mal in der Form des Geldes, das andere Mal in der Form der Ware existiert. Die Wertsumme, das Geld, wird fortgegeben ohne Äquivalent, ohne Gegenwert und wird nach einer gewissen Zeit zurückgegeben. Der Verleiher bleibt immer Eigentümer desselben Wertes, auch nachdem dieser aus seiner Hand in die des Borgers übergegangen ist. Der Borger borgt das Geld als Kapital, als sich verwertenden Wert. Es ist aber nur erst Kapital an sich, das heißt Kapital der Möglichkeit nach, wie jedes Kapital an seinem Ausgangspunkt im Augenblick seines Vorschusses. Erst durch seinen Gebrauch verwertet es sich, realisiert es sich als Kapital. Aber als realisiertes Kapital hat der Borger es zurückzuzahlen, also als Wert plus Mehrwert oder Zins. Und der Letztere kann nur ein Teil des von ihm realisierten Profits sein. Nur ein Teil, nicht das Ganze. Denn der Gebrauchswert für den Borger ist, dass es ihm Profit produziert. Sonst hätte keine Veräußerung des Gebrauchswerts von Seiten des Verleihers stattgefunden. Andererseits kann nicht der ganze Profit dem Borger zufallen. Er zahlte sonst nichts für die Veräußerung des Gebrauchswertes und er gäbe das vorgeschossene Geld an den Verleiher nur als einfaches Geld zurück, nicht als Kapital, als realisiertes Kapital, denn realisiertes Kapital ist es nur als G plus Delta G. Will man den Zins, den Preis des Geldkapitals nennen, so ist dies eine widersinnige Form des Preises, durchaus im Widerspruch mit dem Begriff des Preises der Ware. Der Preis ist hier auf seine rein abstrakte und inhaltslose Form reduziert, dass er eine bestimmte Geldsumme ist, die für irgendetwas, was so oder so als Gebrauchswert figuriert, gezahlt wird. Während seinem Begriff nach der Preis gleich ist dem in Geld ausgedrückten Wert dieses Gebrauchswertes. Preis ist ja der Wert der Ware. Und dies ist auch der Fall beim Marktpreis, dessen Unterschied vom Wert nicht qualitativ, sondern nur quantitativ ist, sich nur auf die Wertgröße bezieht, im Unterschied von ihrem Gebrauchswert. Preis, der qualitativ verschieden ist vom Wert, ist ein absurder Widerspruch. Als Ware erscheint das Kapital, soweit die Teilung des Profits in Zins und eigentlichen Profit durch Nachfrage und Angebot, also durch die Konkurrenz, reguliert wird. Ganz wie die Marktpreise der Waren. Der Unterschied tritt hier aber ebenso schlagend hervor wie die Analogie. Decken sich Nachfrage und Angebot, so entspricht der Marktpreis der Ware ihrem Produktionspreis. Das heißt, ihr Preis erscheint dann geregelt durch die inneren Gesetze der kapitalistischen Produktion, unabhängig von der Konkurrenz, da die Schwankungen von Nachfrage und Angebot nichts erklären als die Abweichungen der Marktpreise von den Produktionspreisen. Abweichungen, die sich wechselseitig ausgleichen. Sobald sie sich decken, hören diese Kräfte auf zu wirken. Anders aber mit dem Zins vom Geldkapital. Die Konkurrenz bestimmt hier nicht die Abweichungen vom Gesetz, sondern es existiert kein Gesetz der Teilung außer dem von der Konkurrenz diktierten, weil, wie wir noch weiter sehen werden, keine natürliche Rate des Zinsfußes existiert. Unter der natürlichen Rate des Zinsfußes versteht man vielmehr die durch die freie Konkurrenz festgesetzte Rate. Es gibt keine natürlichen Grenzen der Rate des Zinsfußes. Wo die Konkurrenz nicht nur die Abweichungen und Schwankungen bestimmt, wo also beim Gleichgewicht ihrer gegeneinander wirkenden Kräfte überhaupt alle Bestimmung aufhört, ist das zu Bestimmende etwas an und für sich Gesetzloses und Willkürliches. Weiteres hierüber im nächsten Kapitel.